Es ist echt schön, wieder hier zu sein. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich war wirklich 2 Monate nicht da. Und ich habe euch vermisst. Es ist. Jetzt komme ich auch wieder häufiger, ja. Als wäre es. Ja, genau. Dann müssen alle mal sagen: Ja, wir dich auch. Ja, gut. Okay. Also seit letzter Woche beschäftigen wir uns mit den 10 Geboten in unserer neuen Themenreihe Leben hoch X, für das wir eigentlich ein Bild haben, aber das irgendwie haben wir das noch nicht. Na egal. Man hätte diese Reihe ja auch nennen können 10 Dinge, die man tun soll bzw. nicht tun soll, um Gott zu gefallen. Aber erstens wäre das viel zu lang gewesen und zweitens glaube ich gar nicht, dass es Gott so sehr darum geht, dass ihm das so gefällt. Ich habe den Eindruck, dass wir aber häufig genauso denken. Gott macht uns irgendwelche Vorschriften und wenn wir die nicht befolgen, dann ist er halt sauer und ansonsten freut er sich, ja. So ein bisschen wie das Spiel, kennt ihr das, Simon Says? Ja. Und Gott ist derjenige, der immer sagt, was wir machen und er freut sich, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Tja, und wenn du nicht mitmachst, dann fliegst du halt raus. Bist halt raus aus dem Spiel. Und ich denke, das muss unglaublich viel Spaß machen, die Gebote von so einem Gott zu befolgen. Nicht. Mir ist aufgefallen, ob ich was tue, was mir jemand sagt oder nicht, hängt viel weniger damit zusammen, um was es genau geht, als darum, wer es ist, der mir das sagt. Also es ist eigentlich viel mehr so eine Beziehungsfrage. Für manche Leute wäre ich bereit, ans Ende der Welt zu gehen. Bei anderen gehe ich noch nicht mal gern ans Telefon. Und deswegen geht es in dieser Themenreihe auch gar nicht in erster Linie darum, das sollst du tun, das ist erlaubt, das nicht. Sondern es geht eigentlich viel mehr darum, um die Frage, was ist denn Gottes Absicht dahinter? Warum gibt er uns das? Was hat er damit vor? Und ein bisschen als Ermutigung, der längste Psalm der Bibel, der Psalm 119, der handelt nur davon, wie genial es ist, wie genial Gottes Gebote sind. Und er sagt an einer Stelle im Vers 14, der ist sehr, sehr lang, 14 ist erst der Anfang, das war der erste, wo ich gedacht habe, auch den nehme ich jetzt einfach. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr als jeder Reichtum. Also ganz egal, was du dir gerade wünschst an Materiellem oder wo du gerade denkst, darauf spare ich gerade hin oder wenn ich so viel Geld hätte, das wäre super, ja. Der Psalmist sagt, das ist wertvoller als das. Letzte Woche hat Jenny schon den Einstieg gemacht mit dem ersten Gebot, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und heute geht's um das zweite Gebot und ich lese einfach mal aus 2. Mose 20, Vers 4 bis 6. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ja. Ganz schön harte Worte. Habe ich eben noch davon gesprochen, es geht hier um eine Beziehung. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, ob ich mit so einem Gott überhaupt noch eine Beziehung haben will. Ein Gott, der straft und das dann noch über Generationen hinweg. Ich weiß gar nicht, ob das so attraktiv ist. Und die Frage ist ja, warum greift Gott hier zu so drastischen Worten? Und ich denke, dazu sollten wir uns anschauen, worum es in diesem Gebot eigentlich geht und worum nicht. In der gesamten Geschichte des Judentums und vom Christentum und auch sogar bis in den Islam hinein, ja, ist dieses Gebot so heiß diskutiert worden. Da steht ja, dass man sich kein Götzenbild machen soll. Soweit so gut, soweit so logisch. Ja klar, natürlich soll ich mir kein Götzenbild machen. Aber da steht ja auch, dass man sich kein Bild machen soll von irgendwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder überhaupt irgendwo so da ist, ja. Also sobald du versuchst, Gott irgendwie bildlich darzustellen oder einen Menschen oder ein Tier, ja sogar nur einen Baum, hättest du quasi schon das Gebot verletzt. Aber ich glaube, das ist so eine absolute Fehlinterpretation dessen, worum es hier eigentlich geht. Gott selbst sagt ein paar Verse später, dass sie zu dieser Verzierung von der Stiftshütte, also das ist quasi so der Gottesdienst, das Gottesdienstzelt von den Juden damals gewesen, dass sie dazu Engel darstellen sollen und irgendwelche Knospen und was weiß ich, andere Figuren, die sollten sie aus Holz schnitzen, aus Gold sollten die gegossen werden oder einfach auf die Leinwände dort gemalt werden. Das meint es also nicht. Also wenn du irgendwie im Kunstunterricht jetzt einen Baum malen musst, musst du keine Sorge haben, dass irgendwie so ein Strahl vom Himmel kommt und du bist tot, ja. Und deine Nachkommen sind verflucht auf Jahre. Aber wie willst du auch Nachkommen haben, wenn du tot bist? Aber worum es Gott hier geht, ist was anderes. Im nächsten Satzteil heißt es, dass wir uns vor diesen Bildern nicht niederwerfen sollen. Also dass wir sie nicht anbeten sollen. Also wir sollen nicht irgendein Bild, das wir selbst gemacht haben, zu Gott erklären. Soweit so logisch. Ist ja eigentlich auch klar. Wer kommt schon auf den Gedanken, mit seinen Händen irgendwie so ein Bild von Gott zu machen und dann zu sagen, oh, das ist ein mächtiger Gott. Ironischerweise ist genau das, was passiert, noch während Gott mit Mose diese Gebote da bespricht. Und da passiert Folgendes. Also Gott ist mit Mose auf diesem Berg und die schreiben da die Gebote nieder und dann passiert Folgendes im Volk, was unten am Fuß vom Berg wartet. 2. Mose 32, Vers 1 bis 6, wer es nachlesen will. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf, los, mach uns Götterfiguren, sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben, morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Friedensopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Was ist denn hier eigentlich passiert? Mose ist also auf dem Berg und bekommt von Gott die Gebote. Nicht nur die 10 Gebote, da wären die nach ein paar Stunden mit in Steintafeln meißeln fertig gewesen, sondern es waren ein paar mehr. Und so dauert es halt ein paar Tage. Und dann dauert es ein paar Wochen und irgendwann wird das Volk so ein bisschen ungeduldig und die Stimmung kippt. Hier ist doch irgendwas schiefgegangen, denkt sich das Volk. Wenn nicht bald was passiert, wird die ganze Begeisterung über Gottes Befreiung aus Ägypten einfach so sprichwörtlich im Sand der Wüste verlaufen. Wir brauchen hier mal wieder eine geistliche Erweckung. Wir brauchen mal wieder eine Erneuerung. Wir brauchen mal richtig wieder was nach vorne geht. Die Leute müssen doch irgendwie spüren, dass Gott da ist. Lass uns mal wieder was reißen. Wie wäre es, wenn wir uns ein eindrucksvolles Bild von Gott machen? Zum Beispiel so einen jungen Stier. Also Kalb kann man auch mit Stier übersetzen. Es geht um einen jungen Stier. Also deswegen wird es mit Kalb übersetzt. Aber es geht um einen jungen Stier. Ja, also ein Stier, der lässt sich ja auch nichts gefallen. Der ist stark, der ist dynamisch. Sowas brauchen wir. Wir müssen den Leuten ein Bild von Gott geben, mit dem sie sich identifizieren können. Ja, wofür sie Begeisterung zeigen können. Und ganz ehrlich, ein unsichtbarer Gott, der auch noch unseren bisherigen Anführer irgendwie jetzt oben auf einem Berg da die ganze Zeit in Beschlag nimmt und uns hier unten warten lässt, der hat irgendwie nicht so viel Attraktivität. Muss ja auch in seinem Interesse sein. Wir brauchen einen Gott, der uns gefällt. Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Die Israeliten sind nicht so wahllos, dass sie sagen, lass uns mal einen neuen Gott erfinden. Sie haben damit noch immer ihrem Gott dienen wollen. Aaron ruft aus, dass sie ein Fest für den Herrn, das ist der Name von Gott selbst. Es gab keinen anderen Gott, der sich so nannte. Ja, ich bin Yahweh. Das ist die Bezeichnung für Gott und für ihn wollen sie das feiern. Sie versuchen hier lediglich Gott ein bisschen aufzupimpen, Gott mal ein bisschen Schwung zu verleihen hier. Ein bisschen cooler, ein bisschen hipper, ein bisschen moderner, ein bisschen mehr Party. Und sie merken gar nicht, dass sie Gott dabei komplett austauschen gegen ihr Wunschbild von ihm, von dem Gott. Ich war vorletztes Wochenende bei der Momentum-Konferenz. Einige von euch waren ja auch am Freitag zumindest da. Und es fing für mich am Donnerstag an, früh morgens mit Aufbau und Soundcheck und hat für mich irgendwie, also ich habe zwar nachts zu Hause geschlafen, aber sonst nicht viel und hat dann am Sonntag irgendwie für mich geendet. Ich war also tatsächlich 4 Tage ununterbrochen irgendwie unterwegs und das war für Daniela mit der Kleinen gar nicht so toll, was ja auch verständlich war. Aber jetzt stellt euch mal vor, sie hätte so am Samstag gesagt, Mann, der Daniel ist schon so lange weg, ob der überhaupt wiederkommt? Mensch, und eigentlich Malia, die braucht ja eigentlich auch ihren Papa, oder? Vielleicht kann ich mir ja aus Pappmaché so ein Daniel-Ersatz bauen. Einfach, damit auch die Kleine bei der Stange bleibt, ja. Aber vielleicht mache ich den auch ein bisschen cooler, ein bisschen weniger schlechte Wortwitze, ein bisschen mehr Muskeln, ja. Und dann machen wir für den Sonntag, das machen wir mal so einen richtigen Familientag, ja. Vater, Mutter und Kind, dass sie mal wieder zusammen sind, das ist doch wichtig, weil das kriegt der Daniel ja jetzt gerade überhaupt nicht auf die Reihe. Und am Sonntagabend hätte ich dann vor der Tür gestanden und sie hätte mir nur gesagt, also ich weiß ja nicht, wer Sie sind, aber bitte verlassen Sie die Wohnung von meinem Mann, von mir und meiner Tochter. Ich gebe ja zu, in manchen Situationen mag ja so eine Pappmaché-Imitation von mir auch gegenüber mir so seine Vorzüge haben, ja? Kein Pupsen, kein Gestank, kein Schnarchen, keine Widerworte, weniger Streit, keine schlechten Wortwitze, wie gesagt. Er trägt stundenlang die Kleine auf dem Arm, selbst wenn sie schreit, ja? Macht das Bad nicht schmutzig, ja? Aber dann hört es auch irgendwann schon auf. Spätestens, wenn es darum geht, dass sich Daniela mal darauf verlassen würde, dass dieser Papp-Daniel nur mal einen Finger im Haushalt rührt. Oder mal die Kleine wickelt. Oder sie mal tröstet. Ihm ein ermutigendes Wort sagt. Ja, dann ist der Papp-Daniel, das wird er nicht bringen. Und dann wird sie enttäuscht sein. Weil sie hat ein Bild von diesem Daniel gehabt, was es nicht gibt. Und es klingt lächerlich, ich weiß. Aber genau so dürfen wir uns diese Szene vorstellen. Und die Israeliten haben das ernst gemeint. Wir wollen hier lieber unseren eigenen Pappaufsteller von Gott, den wir nach unseren Vorstellungen auch noch so ein bisschen aufhübschen können. Das Problem davon ist nur, dass dieser Pappaufsteller ihnen überhaupt gar keine Richtung vorgeben kann durch die Wüste. Die sind da mitten in der Wüste. Er kann sie auch nicht beschützen vor den vielen, vielen Feinden, die um sie herum sind. Der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, ist am Tag als eine Wolkensäule vor ihnen hergegangen. Der hat ihnen Schatten gespendet. Der ist in der Nacht, wo es in der Wüste wirklich bitterkalt ist, als eine Feuersäule erschienen. Das kann dieser Pappgott nicht, selbst wenn er aus Gold ist. Und das ändert auch nichts, wenn sie diesen Pappgott, diesen goldenen Kalb, den Namen Gottes geben und sagen, das ist doch unser Gott. Und vielleicht können wir jetzt so ein bisschen besser verstehen, warum Gott bei diesem zweiten Gebot so deutlich und so drastisch wird mit den Konsequenzen. Er macht ganz klar, ich lass mich nicht durch einen Pappaufsteller ersetzen. Wer so etwas tut, der verscherzt es sich gewaltig mit mir. Denn ich weiß, was das für tragische Konsequenzen hat, wenn ihr statt mir einem falschen Bild von mir dient. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für dich? Ich glaube, jeder von uns hat ein Bild von Gott und das ist gut so. Lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das zweite Gebot sagt nicht, du darfst dir Gott bloß nicht irgendwie vorstellen. Glaub an ihn, aber wenn du dir ihn da irgendwie vorstellst, dann ist, leider, tut mir leid, hast du ein Bild gemacht und dann bist du leider raus. Das sagt das nicht. Ich meine, die Bibel selbst versucht Gott in Bilder zu fassen. Ja, sie nennt ihn König, sie nennt ihn Vater, sie nennt ihn Hirte. Und wenn wir mit Gott leben, werden unsere Erfahrungen dieses Bild prägen. Das ist gut. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal durch eine schwere Zeit in deinem Leben gegangen bist, wo dich sämtliche Leute, auf die du dich verlassen hast, verlassen haben. Und dann hast du Gott erlebt, dass er zu dir stand, dass er wirklich spürbar da war, dass er dich getröstet hat. Dann wirst du erfahren, dass Gott treu ist. Und das wirst du in dein Bild übernehmen. Das ist gut. Weil das hast du erlebt. Da hat sich Gott dir gezeigt. Und so wird alles, was du von Gott lernst und mit ihm erlebst, dein Bild von Gott prägen. Und das ist okay. Wichtig dabei ist aber zu beachten, keines dieser Bilder kann Gott umfassend beschreiben. Wie soll denn auch ein ewiger Gott in ein beschränktes Bild passen? Wie soll ein alles umfassender Gott in so ein paar Gramm Gehirn passen? Bei euch vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie das Volk Israel kommen wir in unserem Leben vielleicht an einen Ort, wo uns gar nicht gefällt, was wir von Gott erfahren, wie er sich uns zeigt. Vielleicht lernen wir eine Seite von Gott kennen, die wir am liebsten streichen würden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mal so dieser strafende Richter ist, der in der Bibel auftritt. Vielleicht hast du mal in der Bibel gelesen und hast gedacht, was, das soll Gott sein? Nee, nicht meiner. Ich will doch einen vergebenden Gott. Oder vielleicht zeigt dir Gott etwas in deinem Leben, das du ändern sollst, aber du willst das nicht ändern. Und dein Bild von Gott verändert sich. Dann ist er halt jetzt nicht mehr der Herr über dein Leben. Das heißt ja nicht, dass du nicht an Gott glaubst. Denn er soll ja weiterhin auch schon dein Leben segnen. Ja? Also das wäre ja schon gut, dass da einer ist, der einfach will, dass es mir gut geht. Und plötzlich haben wir uns selbst so einen Pappmaché-Gott zusammengebastelt. Und vielleicht sind wir sogar begeistert von diesem Bild. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Weil er ist ja auch so, wie wir uns das vorstellen. Ja? Und dann sehen wir sogar Lobpreis zu Ehren von diesem Gott. Und es fühlt sich alles so gut an. Und wir sind so von diesem Gott, von diesem Bild von Gott überzeugt, dass wir auch anderen davon erzählen. Weil das sollen alle kennenlernen, wie Gott ist. Das Problem an der Sache ist nur, dieser Gott existiert gar nicht. Der kann dir nicht helfen. Er kann deine Gebete nicht erhören. Er kann dein Leben nicht segnen. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht existiert. Gott lässt sich nicht durch unsere billige Kopie von sich ersetzen. Es gibt den Gott, den es gibt, und nicht den Gott, den wir wollen. In dem Gebot heißt es weiter, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Ich weiß nicht, ob du besonders romantische Beziehungen zu diesem Begriff eifersüchtig hast, aber ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so schlecht, dass das da steht. Eifersüchtig ist nämlich nur jemand, der einen wirklich liebt. Eifersucht ist nicht pauschal was Gutes und was daraus erwächst, aber Eifersucht ist erstmal ein Zeichen dafür, dass ich dem anderen nicht egal bin. Und das können wir davon auf jeden Fall festnehmen. Gott ist das nicht egal. Ob wir mit ihm leben oder nicht. Es ist ihm nicht egal, was aus uns wird. Er hat ein ganz, ganz großes Interesse an uns. Aber wie ist das jetzt so mit dieser Strafe? Und was hat das mit uns zu tun? Damals hat Gott hart durchgegriffen. Als Mose zurück zum Volk kommt, werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und hingerichtet. So ernst ist es Gott mit dieser Sache. Und Gott hat sich nicht geändert. Aber Gott weiß auch, dass wir Menschen nun mal so ticken. Und immer wieder haben sich Menschen falsche Bilder von Gott gemacht, sie angebetet und sind damit auf die Schnauze gefallen. Oft habe ich mir schon ein falsches Bild von Gott gemacht, habe mich auf was verlassen, was ich gedacht hatte, dass Gott wäre, und er war es nicht, weil es ein falsches Bild war und ich bin auf die Schnauze gefallen. Und Gott hat keine Freude daran, Menschen zu bestrafen. Es ist nicht so, dass das seine große Freude ist. Es macht ihm keine Freude, Menschen zu bestrafen, nur weil wir missverstehen, wie er ist. Und deswegen hat Gott uns ein für alle Mal gezeigt, wie er ist. In Johannes 1, Vers 17 und 18 steht: Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Deswegen diese falschen Bilder. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Die sicherste Art und Weise, sich kein falsches Bild von Gott zu machen, ist, Jesus besser kennenzulernen. Weil er uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Und noch mehr, auch die Strafe, die laut diesem zweiten Gebot angedroht ist, hat er auf sich genommen. In Galater 3, Vers 13a heißt es, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Ich denke manchmal, die Strafe, die uns heute noch trifft, wenn wir die Gebote von Gott übertreten, sind viel seltener, dass Gott irgendwie mit so Auslöschenstrahl fitz und dann ist die Sache geregelt. Sondern ich glaube, dass Gott manchmal uns die Konsequenzen von unserem Handeln einfach tragen lässt. Und die Konsequenzen von einem falschen Bild von Gott ist auch, dass wir maßlos enttäuscht werden können. Wenn unser Bild von Gott nur darin besteht, er ist immer auf meiner Seite, er liebt mich total und er ist, will nur, dass es mir gut geht, dann wirst du enttäuscht sein, wenn Gott eigentlich in dein Leben reinsprechen will und sagt, nee, so ist das, so will ich will nicht, dass du so lebst, so kann ich dich nicht segnen, dieses Leben will ich nicht, ich will nicht, was weiß ich, dass du dein Leben dadurch kaputt machst, dass du mit der oder jener Person zusammen bist. Ich will nicht, dass du dein Leben ruinierst, indem du dich in diese oder jene Abhängigkeit begibst. Ich will nicht, dass du dein Leben ruinierst, indem du unversöhnlich lebst. Ja. Und das kann Gott nur, wenn wir ein klares Bild von ihm haben. Gott hat eine klare Vorstellung von unserem Leben. Und das nicht, weil er sagt, ich will das so machen, sondern weil er gesagt hat, ich habe dein Leben schon gemacht. Deswegen hat dieses Gebot für uns nach wie vor auch Relevanz. All das zeigt doch, wie wichtig es Gott ist, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Dass wir eine Beziehung mit ihm führen, in der wir erleben, wie er wirklich ist. Und in der wir erfahren, dass es zu unserem eigenen Besten ist, wenn wir ihn nicht durch so einen Pappmaché-Gott ersetzen. Auch wenn der natürlich wesentlich leichter durch die Wüste zu tragen wäre. Einer meiner Lieblingsverse, und damit möchte ich schließen, steht in Jesaja 55, Vers 8. Der ermutigt mich immer wieder, weil nur weil ich schon lange mit Gott lebe und versuche, ein klares Bild von ihm zu bekommen, heißt es ja nicht, dass ich ihn immer verstehe. Und das muss ich auch gar nicht. In Jesaja 55, Vers 8 heißt das, und damit möchte ich schließen, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und das sagt er in einem Zusammenhang, wo wunderbare Verheißungen auf Israel, aber auch auf die ganze Menschheit verkündet werden von Jesaja. Und mit so einem Gott habe ich gerne eine Beziehung. Und so einen Gott lerne ich gerne kennen. Und von so einem Gott mache ich mir gerne ein realistisches Bild. Ich möchte noch mit uns beten. Dann Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du bist, wie du bist. Herr, manchmal wünschen wir uns vielleicht, du wärst ein bisschen anders. Oder wir verstehen dich nicht. Und wir würden da gern noch mal was kaschieren oder ein bisschen was korrigieren, ein bisschen was weglassen, ein bisschen was ergänzen. Herr, aber du bist, wie du bist und du bist in dir vollkommen. Ob wir das verstehen oder nicht. Herr, und dieses Gebot, dass wir uns kein Bild von dir machen sollen, das ist gar nicht so leicht. Und du kennst uns. Aber ich möchte dir auch danken, dass du ein Gott bist, der sich uns zeigt und der will, dass wir dich richtig kennenlernen. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne auch jetzt hier steht. Du weißt, wo jeder Einzelne vielleicht auch sein eigenes Bild von dir hat, was vielleicht auch so ein bisschen Korrektur benötigt. Du siehst doch, wo wir uns schwer tun, diese Korrekturen durchzuführen oder zuzulassen. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, weil du gerne ein segnender Gott bist, über Generationen hinweg, und weil du ungern uns in diesem Elend mit einem falschen Gottesbild zurücklässt. Danke, dass du gut bist. Amen.